Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist mal wieder Montag, 18. November 2024 und ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und ihr hört eine neue Folge Moon Talk, um ganz genau zu sein. Und da besprechen wir alles, was bisher in Woche 11 der NFL passiert ist. Und bevor wir das machen, gibt's einen kleinen Hinweis für euch. Und zwar gibt es in Woche 12, die jetzt ja ansteht, in unserer Fantasy-Football-Bundesliga regelmäßig die Charity Week. Und da hat sich der German Charity Bowl gedacht, da machen wir was ganz Besonderes draus. Erinnerst du dich an unser Super Bowl-Event dieses Jahr in Berlin hier? Also, ich denke mal, du wirst dich dran erinnern. Aber erinnerst du dich vor allem? Ja, wer weiß.
So lange ist es. Wir sind Mid-Season-Ende, Mitte, Ende November. Da
hat man einige andere Dinge im Kopf.
Ja. Aber ja.
Worauf ich aber hinaus wollte, erinnerst du dich, dass du da so einen kleinen Mini-Helm unterschrieben hast?
Ja.
Und der wird jetzt versteigert. Und zwar auf der Webseite vom German Charity Bowl. Wer das nicht kennt, haben wir schon mehrfach hier drüber gesprochen. Das ist quasi Fantasy Football für einen guten Zweck. Und da könnt ihr noch bis Sonntag 18 Uhr diesen kleinen von uns unterschriebenen Mini-Helm gewinnen, hätte ich beinahe gesagt. Ihr könnt drauf bieten. Also ja, quasi so im eBay-Style. Ihr seht immer, wer das Höchstgebot hat. Und das geht, wie gesagt, bis Sonntag 18 Uhr. GermanCharityBowl.de, da findet ihr das Ganze. Schaut da gerne mal rein und ja, vielleicht lasst ihr euch inspirieren. In unserer Fantasy-Football-Bundesliga gibt es dann immer so kleine Wetten. Ja, also hier Running Back X macht mehr Punkte als Running Back Y. Wenn das nicht passiert, spende ich so und so viel an guten Zweck. Da könnt ihr auch mal drüber nachdenken. Aber schaut mal rein, wer Interesse an diesem kleinen von uns unterschriebenen Mini-Helm hat. Die Aktion bzw. die Auktion läuft ab sofort. So, aber jetzt zurück zu Woche 11 in der NFL. Und wir haben ja wirklich viel über das AFC-Playoff-Rennen gesprochen. Und da ist gestern dann doch einiges passiert, weil wir hatten ja mehrere direkte Duelle. Dann zum Beispiel wurde die Spitze der AFC spannender oder was Platz 1, die Pole Positions in den unterschiedlichen Divisions angeht. Da wurde es auch nochmal enger, beziehungsweise ja, wurde einiges vielleicht auch klarer. Deswegen haben wir heute hier hauptsächlich AFC-Talk in dieser Moon-Talk-Folge mit drei sehr, sehr spannenden, sehr, sehr guten Spielen auch. Lass uns reinstarten mit dem Sunday-Night-Game. Und das, ja, da haben die Chargers einen großen Schritt Richtung Playoffs gemacht gegen die Cincinnati Bengals. War ein verrücktes Spiel, war ein gutes Spiel, war ein spannendes Spiel. Die Chargers sahen in Halbzeit 1 schon wieder klare Sieger eigentlich aus. Mhm. Richtig starker Auftritt auf beiden Seiten des Balls. Dann in der zweiten Halbzeit wurde Justin Herbert vielleicht ein bisschen übermütig, was so seine Rushing-Skills angeht, mit denen er durchaus glänzen konnte. Hat den Ball zu den Bengals gefumbled und die kamen dadurch wieder richtig ins Spiel. Am Ende waren es dann aber doch die Chargers, die das Ganze mit nochmal einem starken Drive entschieden haben. Dank unter anderem einen, bis auf den Fumble, ansonsten sehr, sehr starken Justin Herbert. Dank eines Ladd McConkey, der aussah wie ein junger Julian Edelman beinahe. Am Ende ist es ein 34-27 für die Chargers. Und wie ich schon gesagt habe, ein großer Schritt Richtung Playoffs.
Der zweite Hälfte war wirklich, ich fand es fast sneaky, wie dieses Spiel Richtung Bengals auf einmal gekippt ist. Und ja, auch schnell.
Ja. Also es war ja nicht so, dass die Bengals einzelne Plays dann halt einfach.
Genau. Es war ja nicht so, dass die Bengals irgendwie, weiß ich nicht, zwei Minuten vor Ende dann auf die Aufholjagd abgeschlossen und ausgleichen. Sondern das war ja wirklich schon im dritten Viertel war das ja auf einmal ein One-Possession-Game. Und dann haben sie auch, ich glaube, was war das, drei Minuten, vier Minuten im vierten Viertel, haben sie ausgeglichen. Also das war ja kein Spiel, wo man in die Halbzeit geht und dann scoren die Chargers nochmal kurz danach. Und dann steht es 27-6, was glaube ich, ja, 27-6. Und dann denkst du so, ja gut, ne, also selbst wenn die Bengals hier wieder reinkommen, oh, das wird aber dauern. Nö, das war halt wirklich 12,5 Minuten, also noch auf der Uhr im vierten Viertel, wo sie ausgeglichen haben. Und dann zwei Chancen noch hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Da kommen wir ja gleich drauf. Oder was heißt zu gewinnen? In Führung zu gehen. Zweite Hälfte aus Chargers Sicht wie du es gerade gesagt hast, auch viele Kleinigkeiten, viele einzelne Plays, die dann diese Drives beendet haben. Also einmal versucht Herbert einen schwierigen Wurf bei Third Down Richtung Quentin Johnston, der den nicht fangen kann. Nächstes Third Down, Backshoulder wieder auf Johnston. Das wäre ein Contested Catch gewesen. Also jetzt kein No-Brainer, aber der kann ihn halt nicht reinholen. Sie kicken nur das Field Goal.
Also das klingt jetzt beide mal so, als hätte Quentin Johnston da.
Nein,
das waren beides übertrieben schwierige Catches. Genau. Er war beide Male sehr, sehr gut verteidigt und der Ball kam jetzt nicht perfekt, um ihn dann eben in so einer Situation zu fangen. Also da muss ich natürlich mal wieder Quentin Johnston vor dir in Schutz nehmen, weil da finde ich schon, natürlich wäre es cool gewesen, wäre es geil gewesen, wenn er ihn gefangen hätte. Es wäre auch vielleicht möglich gewesen.
Genau.
Vielleicht hätten andere Receiver, bessere Contested Catch Receiver ihn auch gefangen, aber trotzdem. Das war schon ultra schwierig.
Es waren für mich halt, ich habe es mir aufgeschrieben, 4 Plays zu Johnston in der zweiten Hälfte. Und ich unterstreiche das voll, was du sagst. Das war jetzt nicht, dass ich sage, Quentin Johnston ist schuld. Aber es waren
auch keine Drops.
Nee, genau, es waren keine Drops. Es waren aber 4 Plays in der zweiten Hälfte, die alle in kritischen Momenten waren. Also jeweils Third Down, bei dem Drive, wo Herbert fumbled, da war es bei First Down davor. Wäre auch ein schwieriger, aber auch nicht ein unmöglicher Catch gewesen Richtung Johnston.
Ja gut, wie kritisch ist ein First Down?
Wie meinst du?
Naja, du meintest gerade kritische, 4 kritische Plays und als Beispiel First Down.
Naja, weil sie ja keine Drives dann mehr hingekriegt haben in der zweiten Hälfte. Gut. Also das waren ja dann jeweils immer die Plays dann. Und dann noch der eine noch, dann, wo er den tiefen Shot hatte. Und da kommt der Corner halt gerade so noch dran. Vielleicht kann Johnston den Ball ein bisschen aggressiver in der Luft spielen. Wie gesagt, keines dieser Plays war jetzt irgendwie so, dass ich sage, ach du meine Güte, Quentin Johnston. Es waren einfach 4 Würfe, die tough waren, die schwer waren, wo Herbert auch ein, zwei nicht ideal trifft. Also auch er hatte natürlich Fehler in der zweiten Hälfte drin mit ein, zwei Ungenauigkeiten, mit dem Fumble. Und er hatte einmal richtig Glück, dass sein Pass spät dann im vierten Viertel von Mike Hilton nicht abgefangen wurde, weil er da war Hilton die ganze Zeit unter der Route von McConkie. Und wenn er den abfängt, das ist ja dieses Ding mit Narrativen einfach in solchen Spielen. Wenn Hilton den abfängt und sagen wir, die Bengals gewinnen das danach, dann sind die Chargers wieder das Joker-Team. Und Burrow ist der das Comeback anführt und die Bengals gewinnen das Spiel vielleicht. Ich fand beide Quarterbacks richtig, richtig gut gestern. Ja. Ich wollte diesen Quentin Johnston-Punkt eher dahin bringen, dass ich sage, wenn die Chargers eine richtige, echte Nummer 1 hätten, so wie es halt die Bengals haben auf der anderen Seite, dann glaube ich, dass sie in der zweiten Hälfte dieses Spiel vielleicht offensiv besser wegverwaltet kriegen. Was aber nicht heißt, dass Quentin Johnston schuld war daran. Es waren einfach ein paar taffe Catches bei Third Down, wo sie dann punten oder Field Goals kicken oder danach den Ball verlieren. Die sie halt nicht, wo sie halt keinen gekriegt haben, letztlich.
2 Gedanken dazu. Also zum anderen hätte auch ein konstantes Run-Game geholfen, das Spiel vernünftig wegzupacken. Das war auch so nicht existent in der Form, wie man es gebraucht hätte. Und gleichzeitig finde ich auch, also überhaupt die Entscheidung zu treffen, Quentin Johnston in diesen Situationen so anzuwerfen. Quentin Johnston war und wird nie der Contested Catch Receiver sein. Das ist
auch
einfach
wenn er so
nicht
aussieht,
sein. Ja, genau. Aber es halt war nicht, noch nie sein Spiel und es wird es auch wahrscheinlich nie werden. Und ich finde, das hat man dann bei diesem letzten entscheidenden Drive dann auch gesehen, weil da ist man in den kritischen Momenten zu Ladd McConkie gegangen.
Richtig.
Das ist auch kein Contested Catch Receiver, aber der ist halt so gut im Route Running. Wie gesagt, also ich hatte richtig Julian Edelman Vibes bei so ein, zwei Routes. Wo er halt einfach genug Space hat und da muss gar nichts contested sein, der fängt die halt frei. Und nach dieser quasi Umstellung, dann in diesen kritischen Momenten eben zu ihm, anstatt zu Johnston zu gehen, hat es dann auch deutlich besser funktioniert.
Und du wirst mir wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass du es könntest, mir 2 Quarterbacks sagen können, die über die letzten 4 Wochen besser spielen hat als Herbert. Auch mit dem, was dann in der zweiten Hälfte passiert ist. Wir reden ja wirklich über, also der Fumble, okay. Der Fumble und diese beinahe Interception, das waren die 2 gravierenden Fehler. Der Rest waren Nuancen, mini kleine Dinger, 50-50 Bälle, solche Sachen. Erste Hälfte war unfassbar. Der Wahnsinn. Also, das war wirklich unglaublich. Plus natürlich der Game-Winning-Drive dann ganz am Ende. Aber die erste Hälfte, Quarterback-Run-Game ist auf einmal wirklich ein Faktor in der Offense. Haben sie
es
einige
ist Greg
Male
Roman.
Ja, es ist Greg Roman.
Was erwartest du?
Es ist echt so. Und die Chargers, also der erste Drive noch ein bisschen verhalten. So, da lauft, das war so ein bisschen auch so Greg Roman-Style. Wir versuchen mal mit dem Run-Game und
muss man vielleicht, vielleicht dazu sagen, es sind nicht alle so lange schon dabei, um direkt zu wissen, was meinen sie mit Greg Roman, also Offensive Coordinator der Chargers. Ja, war ja aber lange Offensive Coordinator der Ravens.
Genau.
Mit Lamar Jackson, der halt prägend einfach dann auch für diese starken Ravens Offenses mit dem starken Run Game des Quarterbacks war.
Genau, ja. Ab dem zweiten Drive, da hat er den ersten längeren Run, Justin Herbert, dann hat er diesen 29-Yard-Touchdown auf Will Disley, den du halt nicht besser werfen kannst, zwischen drei Verteidiger, Seam Route, Single High Coverage, weg vom tiefen Safety, nicht zu nah nach außen Richtung Corner, über den Verteidiger drunter geworfen. Der nächste Drive war dieser Touchpass auf Quentin Johnston als Drive-Opener. Direkt danach wieder Shot auf Disley, in ein enges Fenster. Play-Action-Touchdown auf Johnston. Nächster Drive, wieder ein langer Herbert-Run. Also das war, glaube ich, per Scramble dann. Er kriegt die Routes alle nach links, registriert es sofort, läuft über die rechte Seite los für 30 Yards. Und bei Goal-to-Go spielen sie das Fourth-Down aus zum Touchdown. Und dann bei dem letzten Drive vor der Halbzeit, wo sie nochmal ein Field-Goal kicken, hat er nochmal eine kritische Conversion gehabt bei Dritter und Lang am Boden. Hatte nochmal so einen Seam-Ball auf Disley, der ein bisschen ähnlich aussah wie der Touchdown davor, um sie in die Red Zone zu bringen. Erste Hälfte war unglaublich gut. Und je mehr diese Sample-Size jetzt wächst, weil ich jetzt sage, über die letzten 4 Wochen, desto mehr sieht es eben danach aus, dass dieser schwache Saisonstart, den Justin Herbert hatte, und den hatte er, doch einiges noch mehr mit der Verletzung zu tun hatte, die er in diese Saison mitgebracht hat. Physisch zum einen, aber eben vielleicht halt auch wirklich, was Raps in der neuen Offense angeht. Und wo wir ja auch ein bisschen drüber geredet haben, dass sie die Offense schon mehr als jetzt früh in der Saison auch in Herberts Hände legen. Weil früh in der Saison waren sie ja wirklich, da sind sie ja nur gelaufen. Da hatte Herbert irgendwie so 18 Pässe oder sowas pro Spiel. Und das ist ja jetzt auch anders. Und du siehst, wie sie die Offense mehr auch auf Herbert zuschneidern. Das Run-Game, ja, bin ich komplett bei dir. Das war dann am Ende dieser eine J.K. Dobbins Run. Aber ja, ansonsten war es vor allem halt Justin Herbert ehrlicherweise am Boden.
Ich finde es halt krass, weil auf der anderen Seite auch die Chargers Defense quasi unterstrichen hat, wie gut sie sein können. Sie hatten eine Schwächephase, wo sie dann ein, zwei Big Plays zugelassen haben, und das war dann eben die Phase, wo die Bengals plötzlich dann wieder im Spiel waren. Hatte natürlich auch mit dem Fumble zu tun, ein bisschen kürzeres Feld, aber trotzdem, da gab es eine kleine Schwächephase, aber auch die sahen vor allem in der ersten Halbzeit und dann halt auch, nachdem die Bengals ausgeglichen haben, da haben sie ja auch nichts mehr zustande bekommen, sah die Chargers Defense halt auch wieder echt stark aus. Und da hatten wir ja so ein bisschen Zweifel, weil sie bisher gegen eher wenige starke Offenses gespielt haben. Und das war eine starke Offense. Und sie hatten auch mehr Probleme als sonst. Aber trotzdem hatten sie eben auch diese Big Plays. Also ein Cam Hart, den ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche war oder die Woche davor angesprochen habe, wieder Pass-Breakups. Gut, auch eine teure Strafe, aber trotzdem, der macht einfach seine Plays als 5-Runden-Pick. Der Pass-Rush war stark, die Run-Defense war stark. Und worauf ich hinaus will, ist, das ist alles Coaching-Staff. Das ist alles Coaching-Staff. Das ist zu einem Großteil, bis auf ein paar junge Spieler, das, was auch die Vorgänger von Harbo zur Verfügung hatten. Und ich finde, wer war noch mal Color Guy? Ich vergesse immer seinen Namen, der PFF.
Chris Collinsworth.
Chris Collinsworth hat es an einer Stelle sehr, sehr schön in der Übertragung gesagt, als sie auch noch mal Revue passieren lassen haben, dass der wirklich in jedes Programm, in jede Franchise reinkam, es erst oder sie halt komplett umgekrempelt hat und erfolgreicher gemacht hat. Und er hat so einen schönen Satz gesagt im Sinne von, das, was Harbo in eine Franchise hineinruft, das hallt aus jeder Ecke zurück und verändert einfach alles, was in dieser Franchise passiert. Und einfach den Vibe und einfach die Mentalität. Ja. Und das kann man für uns von außen analytisch nicht greifen. Aber das ist in meinen Augen alles Coaching-Staff-related. Nicht alles unbedingt Harbo, aber Harbo ist derjenige, der sich mit den richtigen Leuten umgibt, die dann eben das weitergeben in die entsprechenden Units, in jeden Bereich einer Franchise. Und ich finde, dass, also natürlich gibt es auch sportliche Argumente, aber die kommen ja auch irgendwo von oben sozusagen.
da würde ich einmal anknüpfen ganz kurz, weil schau dir einige der besten Teams an dieses Jahr, inklusive Teams an der Spitze und Teams, die vielleicht positiv überraschen. Pittsburgh, absoluter Culture-Head-Coach.
Ja, und er kriegt es immer wieder hin. Und dieses Jahr hat er sportlich andere Mittel und es läuft noch besser.
Genau, Detroit. Absoluter Culture-Guy an der Spitze. Ich würde ein Team, nicht jetzt oben in der Spitze, aber an den Überraschungskandidaten, Arizona. Arizona hat Jonathan Gannon geholt als Culture-Guy.
Und als Defense-Guy.
Ja gut, aber die Defense callt er ja nicht mehr. Das ist nicht mal...
Aber Jim
Harbaugh bei den Chargers, wäre so das andere Ding. Ja, stimmt, richtig.
Ich werde es nie. Ja, gut, ich habe es geschafft, scheinbar. Jim Harbaugh callt ja aber auch nicht selber. Aber das meine ich ja, genau.
Das Callen kannst du ja
sportlich greifen und analysieren.
Genau.
Aber das, was so ein Headcoach macht, das kannst du halt so nicht greifen von außen. Das ist einfach. Genau. Und das Wort Mentalität ist ja als solche schon schwammig und wenig greifbar. Aber das ist für mich der Inbegriff davon, dass da jemand reinkommt, wo wir wissen, der kann das. Der hat das schon mehrfach bewiesen, auch in der NFL. Ja. Der kommt da rein und schafft es aus einer, wo wir sportlich auf dem Papier vor der Saison drauf geguckt haben. Und selbst ich als gut, ich hatte sie mit 9 Siegen immerhin, aber da habe ich ja selber gesagt, weiß ich nicht, ob ich da ein bisschen drüber bin. Da gucken wir aufs Papier, sehen den Roster und sagen, ja, viel mehr als die anderen hat er auch nicht zur Verfügung. Aber er holt halt viel mehr raus, weil sie auch, also wie aggressiv diese Defense gespielt hat, wie sehr sie gehittet hat. Und wenn wir über Tackling-Probleme sprechen, da können wir ja jetzt direkt mal zu den Bengals kommen. Die waren vielleicht nicht so krass wie letzte Woche, die Tackling-Probleme. Aber wenn ich sehe, wie die Chargers-Defense gefühlt jedes Open-Field-Tackle macht und reinschallert ohne Ende, ja, wirkt es halt zum Beispiel bei den Bengals eher verhalten, wieder Miss-Tackles in entscheidenden Phasen, wieder Receiver verloren auf ihrem Weg irgendwohin. Also es ist halt auch einfach dann so eine, ja, so eine Mentalität, so eine Culture-Frage.
Ich würde, ein Team ist mir gerade noch eingefallen, Washington, Dan Quinn.
Ja.
Und jetzt gucken wir mal, wie die zweite Saisonhälfte da läuft. Aber das sind alles Teams, wo du relativ klar sagen kannst, und natürlich, es hat viele Faktoren, ist ja völlig klar. Ne? Also andere Defensive Coordinator, andere Playcaller, andere Offensive Coordinator, das sind alles diese Punkte.
Und aber es soll auch nicht grundsätzlich heißen, hier Down to Talk setzt sich jetzt dafür ein, dass die Teams alle diese typischen Culture-Guys verpflichten sollen. Weil gerade da sind wir ja eher meistens skeptisch.
Weil es halt auch schwer zu sagen ist, was davon funktioniert.
Weil du ja auch von außen nicht einschätzen kannst, wie viel steuern die, wie viel haben sie selbst in der Hand, für was
sind sie verantwortlich. Und es gibt ja auch genug Gegenbeispiele. Also eben. Antonio Pierce war der Culture-Guy für die Raiders, vermeintlich, diese Offseason.
Ach, da gibt es zig Beispiele.
Aber den wollten alle Spieler haben. Max Crosby hat gesagt, ihr müsst mich traden, wenn ihr den nicht zum Headcoach macht. Der galt als derjenige, der die Culture da, die Raiders-DNA hat und so weiter und so fort. Also es gibt ja auch
den
genug
Stallgeruch
Gegenbeispiele.
Vielleicht auch.
Ja, den Stallgeruch wahrscheinlich auch.
Ist auch
es
wichtig.
Gibt ja auch genug Gegenbeispiele, wo du sagen kannst, da hat genau diese Idee nicht funktioniert. Aber ich finde, dieses Jahr sehen wir schon ein bisschen ich will es auch nicht mal Trend nennen, weil das würde ja auch irgendwie nahelegen, dass es jetzt mehr in die Richtung gehen sollte. Aber wir sehen einfach, dass dieses Jahr mehrere dieser Culture-Guys sehr erfolgreich sind mit ihren Teams.
Culture alleine reicht ja aber auch nicht. Also Antonio Pierce ist vielleicht ein guter Culture-Guy, aber du musst halt auch das sportliche, fachliche Know-how haben. Du musst führen können, du musst eine Autorität ausstrahlen, du musst aber auch gleichzeitig ein Menschenfänger sein. Und das Gesamtpaket braucht es ja. Ich weiß nicht, vielleicht trifft Culture-Guy ist halt auch, also Jim Harbaugh ist für mich viel mehr als ein Culture-Guy. Weißt du, was
natürlich,
ich meine? Aber
natürlich.
Die Culture ist halt auch relevant dafür, um halt eine Franchise in so kurzer Zeit halt auch einfach, was die Herangehensweise, was die Mentalität angeht, so umzukrempeln, wie er es eben offensichtlich geschafft hat.
Ja, ganz genau. Und Teams, die, also ich finde, wir sehen das ja auch gerade bei Teams, die dann erstmal vielleicht schlecht sind. Also, ne, wenn wir die Lions nehmen unter Dan Campbell, wie die ja am Anfang einfach gar kein Talent hatten, oder so gut wie gar kein Talent hatten, und du aber dann trotzdem relativ klar aus diesen ersten anderthalb Saisons gegangen bist und gesagt hast, ja, die spielen aber halt trotzdem hart. Du siehst halt trotzdem, dass da irgendwo, dass es kein Team ist, das sich irgendwie aufgibt oder sowas. Und das sind, finde ich schon, da siehst du dann schon Unterschiede auch bei dieser Art Head Coach, wo das, was sie am Game Day machen, schwerer greifbar ist, weil sie eben nicht die Plays callen auf einer Seite des Balls.
Übrigens, Antonio Pierce hat 0,0 Stallgeruch gehabt. Der ist seit 2022 in der Franchise und war auch als Spieler nie da. aber die Bengals, vielleicht noch ganz kurz zu denen, weil natürlich deren Playoff-Chancen dann doch krass geschwunden sind. Wir haben ja über das Spiel gesprochen, dass es halt sehr, sehr wichtig ist für die Bengals, das hier zu gewinnen. Aber es bleibt halt, finde ich, für die Bengals immer bei der gleichen Story. Was erlaubt dir die Defense? Wie gut muss dann die Offense entsprechend sein? Und die Offense war halt dieses Mal alles andere als perfekt. In der ersten Halbzeit große Probleme gehabt. Und dann im vierten Viertel 2 Field Goals verschossen. Das hilft dann auch nicht. Das ist jetzt nicht direkt die Offense, aber es muss halt quasi perfekt laufen. Und wenn sie diese 2 Field Goals machen, dann wissen wir nicht, ob die Chargers davon nochmal zurückkommen. Und wenn es halt nicht perfekt läuft, dann ist es gegen ein gutes, vielleicht sogar ein Top-Team, wie es die Chargers offensichtlich dann doch schon sind. Oder zumindest ein sehr gutes Team, sagen wir so. dann ist das halt einfach zu wenig.
Ja, sehen wir die ganze Saison über. Also das ist die Story ihrer Saison. Sie sind spektakulär offensiv, sie sind eigentlich immer kompetitiv, aber sie verlieren mit 3 und mit 1 Punkt gegen Baltimore, sie verlieren mit 1 Punkt gegen Kansas City, sie verlieren mit 5 gegen Washington, sie verlieren jetzt gestern dieses Spiel mit 1 Touchdown. Dieses Team sollte besser als 4-7 stehen. Aber sie sind eben weit davon entfernt, ein komplettes Team zu haben. Und auf die eine oder andere Art erwischt sie das in jedem Spiel gegen die Playoff-Kaliber-Teams, die sie bisher dieses Jahr spielen. Ja. Und Burrow gestern hatte ein gutes Spiel wieder. Der war sehr aktiv in der Pocket. Der hat Plays spät im Down gemacht. Diese Pässe aus der Bewegung, nachdem er Pressure in der Pocket navigiert. Richtig, richtig gut. Es war eigentlich, was ja genau dieses coole Quarterback-Duell, das wir uns auch erhofft haben, auch wenn es ein bisschen auf die beiden Halbzeiten verteilt war. Also Herbert erste Hälfte, Burrow zweite Hälfte. Sie haben sich halt in der ersten Hälfte auch nicht belohnt wieder. Und das geht ja letztlich in dieses Thema mit rein. Also sie hatten 5 Drives, 2 davon gingen in die Red Zone in der ersten Hälfte, sogar bis innerhalb der 10-Yard-Line. Aber erster Drive, Incompletion dann bei First Down in der Red Zone, kassieren dann eine Pre-Snap-Strafe bei Second Down, kassieren noch eine Strafe bei Second Down mit dem Grounding und kicken einen Field Goal. Und der nächste Drive haben sie erst die Fourth Down-Conversion auf Higgins und dann bei Third Down versucht Burrow einen schwierigen Ball Richtung Burton in die Endzone, der kriegt nur eine Hand dran, Incompletion, sie kicken wieder ein Field Goal. Die Chargers covern das auch wieder super eng, gerade in der Red Zone haben sie das, fand ich, vor allem in der ersten Hälfte richtig gut gemacht. Sie haben Druck auf Burrow bekommen, obwohl Khalil Mack ja nicht gespielt hat. Mhm. Mein Bengals auch in der Offensive Line natürlich angeschlagen, muss man fairerweise auch dazu sagen. Ja, zweite Hälfte hat man halt gesehen, wie gut diese Bengals Offense dann aber eigentlich ist gegen eben eine starke Chargers Defense, die nicht viel zugelassen hat in irgendeinem Spiel bisher. Dieses Jahr. Also Higgins war direkt wieder ein Faktor, der hatte dann, da waren wir am Donnerstag noch sehr, sehr unsicher, ob der spielen wird. Der hat gespielt, 9 Catches, 148 Yards, 1 Touchdown.
Ja, aber Freitag wussten wir schon.
Genau, Freitag, also genau, Donnerstag war, als wir die Preview.
Nee, ich wollte eigentlich auf diese großartige Analyse mit dem, wie läuft T. Higgins den Berg zum Trainingsgelände hoch.
Ja,
das
ist
daran sieht man nämlich, ob er spielt oder nicht, wie er diesen Berg attackiert auch. Läuft er eher also wenn in den flachen Winkel.
Wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, worüber Christoph gerade redet, ich habe den Clip geteilt auf Twitter. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Das ist
die beste Analyse, die ich seit langem auf dieser
und präzise.
Plattform gesehen habe.
Ja, absolut präzise. Ja, aber dann eben der lange Touchdown auf Higgins. Eine der wenigen Male in dem Spiel, dass die Coverage der Chargers wirklich einen Fehler drin hatte, kein struktureller Fehler, sondern Higgins lässt einfach seinen Gegenspieler komplett stehen und Burrow musste dann nur noch über die Defense Richtung Endzone legen. Ja, es ist halt, wie du gesagt hast, letztlich 2 verschossene Field Goals, 2-mal Field Goal statt Touchdown in der Red Zone, das sind zu viel liegen gelassene Punkte, wenn man eben gegen so ein Team wie die Chargers spielt, dass dann Spiele doch nicht mehr ganz so herschenkt wie in früheren Jahren, auch wenn sie es in der zweiten Hälfte nah dran waren,
sagen wir es mal so. Ich wollte gerade sagen, viel hat nicht gefehlt. Die Chargers jetzt erste Wildcard in der AFC und die Bengals 2 Siege hinter den Wildcards. Aber das war ja erst das erste Topspiel in der AFC, das wir besprechen wollen. Das zweite war natürlich das Spiel der Spiele. Die Buffalo Bills gegen die Kansas City Chiefs. Der Kampf um Platz 1 in der AFC hat sich nämlich richtig zugespitzt durch dieses Ergebnis, weil die Bills eben als erstes Team die Chiefs geschlagen haben, müsste es heißen. 30-21, die erste Niederlage der Chiefs nach 15 Siegen saisonübergreifend. Und 30-21 klingt ein bisschen deutlicher, als es über weite Strecken des Spiels war, finde ich. Aber am Ende muss man sagen, in meinen Augen zumindest, die Bills schon der verdiente Sieger unterm Strich gewesen. Nicht nur, weil sie das gemacht haben, was wir eigentlich immer uns erhoffen, wenn eine Mannschaft gegen die Chiefs spielt, nämlich bei einem engen Spielstand für das Fourth Down gehen, nicht das Field Goal schießen, Risiko gehen, auf den Touchdown gehen und das haben sie sich getraut und Josh Allen hat es zurückgezahlt, dieses Vertrauen auch in ihn und das mit einem unwiderstehlichen Touchdown-Run, der ja in Erinnerung bleiben wird.
Der beste Spieler hat dieses Spiel gewonnen. Der beste Spieler gestern auf dem Platz hat dieses Spiel gewonnen. Und das war Josh Allen. Ich weiß nicht ganz genau, wo wir bei diesem Spiel anfangen sollen.
Das ist witzig, dass du es direkt so sagst, weil ich habe mir eigentlich als Frage an dich aufgeschrieben, was kann man hier überhaupt für Erkenntnisse mitnehmen? Welche oder neue Erkenntnisse? Weil das war halt einfach ein Schwergewichtsfight auf Augenhöhe. Und das zwischen zwei gleichaltrigen Kämpfern und nicht zwischen einem 58-Jährigen und einem 27-Jährigen.
Sehr gut.
Sondern halt wirklich auf Augenhöhe. Ja, und letztendlich
war es auf Augenhöhe. Vielleicht lass uns damit anfangen. Weil
doch,
ich fand.
Ja,
also, auf Augenhöhe im erweiterten Ding schon. Es war jetzt nicht. Bills war jetzt nicht drei Stufen besser, aber ich fand schon, dass in Summe die Bills so klar, wie man das jetzt in so einem Spiel sagen kann, aber schon das bessere Team waren.
Ja, das meinte ich ja eben auch. Ich finde schon, dass die Bills am Ende verdient gewonnen haben. Und ich meine, das Ergebnis sagt dann ja auch einiges aus, auch wenn das Spiel über weite Strecken halt nicht so eng oder so deutlich war, wie es dann letztendlich aussieht. Aber ich finde schon, also ich hatte. Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt, außer dann, was waren's? Wann haben sie den Touchdown gemacht? 5 Minuten vor Ende. Oder waren es, nee, es müsste später noch gewesen sein.
Es war kurz vor der Two-Minute-Warning.
Ja, genau, kurz vor der Two-Minute-Warning. Bis zu diesem Zeitpunkt, hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, die Chiefs sind hier safe raus?
Nein, aber weil man das halt bei Mahomes nie hat.
Ja, und dann ist es doch auf Augenhöhe. Ich meine, es stand.
Ja, irgendwo schon.
Es war die ganze Zeit eng. Die Chiefs haben sich nicht abschütteln lassen bis kurz vor Ende.
Ja, das ist, glaube ich, fair. Was mich aus Chiefs Sicht halt wieder hier so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr runterzieht und die Bills so ein bisschen mehr hochschiebt, ist, dass es die gleichen Probleme bei Kansas City waren mit noch erschwerten Problemen dazu. Nämlich, dass die Receiver keine Plays machen. Dass wieder eine Defense gegen sie Man-Coverage spielen konnte. Und letzte Woche gegen Denver spielt eh super viel Man-Coverage. Die spielen, glaube ich, die meiste Man-Coverage in der NFL. Das war nicht überraschend. Buffalo ist keine Man-Heavy-Defense. Dass die Bills in dieses Spiel gegangen sind und gesagt haben, wir spielen hier Man-Coverage, unterstreicht, glaube ich, wo die Chiefs mit ihrer Receiver-Gruppe aktuell stehen. Und wie wenig Angst gegnerische Defenses davor haben. Das dann in Kombination damit, dass die Bills auch noch die Line of Scrimmage gewonnen haben defensiv. Also die Chiefs kamen ja selbst aus dem Heavy Personnel wirklich nur selten mal ins Run-Game. Sie haben es phasenweise ein bisschen versucht, nicht auch mit allerletzter Konstanz, aber das haben wir vermutet, das ist einfach nicht Andy Reids Stil. Ich glaube, er hat nach dem Spiel sogar gesagt, er könnte den Ball vielleicht ein bisschen mehr laufen. Aber gut, und eben Pass Protection. Pass Protection halt, Left Tackle, haben wir vorher drüber geredet, Riesenproblem dieses Jahr. Die Bills haben relativ konstant eigentlich bei jedem Drive gut Druck auf Mahomes bekommen. Und dann schaue ich eben auf dieses Spiel und denke mir, also zum einen ist der Nummer 1 Seed jetzt in der AFC natürlich offen. Die Bills sind jetzt hier voll wieder im Rennen, ein Spiel hinten dran und jetzt, oder wie gesagt, ein halbes Spiel hinten dran und den direkten Vergleich gewonnen. Und zum anderen schaue ich dann auf die AFC Playoffs. Und ich würde natürlich niemals sagen, ja gut, Kansas City, das wird dann nichts, weil es sind die Chiefs. Aber wenn ich dann eben überlege, was für Probleme hat diese Offense und gegen welche Defenses, und dann, wir gucken, Pittsburgh. Was kann Pittsburgh? Wir reden gleich über Pittsburgh noch. Die können Druck an der Line machen, die gewinnen Spiele, weil sie die Line of Scrimmage gewinnen, und sie können enge physische Coverage spielen dahinter. Texans, Houston Texans. Was machen die? Druck an der Line of Scrimmage, spielen enge physische Coverage dahinter. Buffalo könnte natürlich auch nochmal der Gegner sein in den Playoffs. Baltimore ist eine Defense, die zumindest was die Line of Scrimmage angeht, dir mehr Probleme macht. Also, mein, auch wenn ich jetzt sage, es sind jetzt keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse für Kansas City, und es war immer noch ein enges Spiel insgesamt. Also, das unterstreicht natürlich auch, wie schwer es ist, die Chiefs dann trotzdem noch zu knacken. Aber diese Baustellen, so der Mangel an explosiven Plays, der Mangel an individueller Receiver-Qualität, die Tackle-Problematik, das sind alles keine neuen Themen. Aber ich finde, wir sehen jetzt doch echt konstant, dass sie, wie schwer es für sie ist, das zu kaschieren. Und gegen diesen Gegner gestern war es einfach nicht drin, weil Buffalo offensiv dann genug gemacht hat, offensiv die langen Drives auch hingelegt hat, die wir sonst öfter von den Chiefs dann bekommen. Und Kansas City hatte einen dann in der zweiten Hälfte, aber das reicht dann halt nicht. Buffalo hatte zwei. Und eben die Offense für Kansas City ist. Also ich finde schon, du gehst aus diesem Spiel und sagst, das wird wirklich, wirklich tough, auch Richtung Playoffs.
Ja. Ja, das sagen wir ja eigentlich schon die ganze Zeit. Sie haben es dann immer gegen etwas schwächere Gegner irgendwie noch gelöst bekommen. Aber ja, auch wenn Travis Kelce dann ja eigentlich bester Spieler eine komplette Halbzeit lang raus ist, im Grunde, ist das einfach auch kein gutes Zeichen. Ja, das sah mal wieder sehr, sehr unrund aus. Auf der anderen Seite, die Bills Offense hat eben diese Wege gefunden, die Chiefs gesucht haben, mehr oder weniger.
Ja, also Die Interception von Allen sah mies aus. Ich weiß nicht, wie viel Schuld er daran trägt. Das sah für mich eher so aus, als ginge die auf Dawson Knox, weil Knox diesen Crosser underneath läuft. Allen geht davon aus, dass er weiterläuft, denke ich. Was ich auch erwarten würde gegen diese enge Coverage. Er bleibt aber stehen und die Chiefs fangen den ab. Aber ansonsten halt Allen richtig, richtig gutes Spiel. Und das ja eben in einem Spiel mit Backup-Right-Tackle, ohne Keon Coleman, ohne Dalton Kincaid. Also die Bills waren ja auch offensiv angeschlagen hier. Hat überall eigentlich Plays gemacht. Ein paar tiefe Shots, Ballplacement, Touchpässe außerhalb der Pocket, am Boden natürlich. Der zu Shakir bei Dritter und Lang. Was Allen da teilweise für ein Movement in der Pocket hat und dann dieses Placement selbst aus der Bewegung raus bei Pässen ist einfach richtig, richtig gut. Und dann Buffalo hat den Ball einfach insgesamt besser bewegt. Die waren besser bei Third Down, hatten mehr First Downs. Sie hatten weniger negative Plays, weniger Strafen. Sie haben den Johnson, den Backup-Corner bei den Chiefs, haben sie mehrfach attackiert. Und sie haben eben die Big Plays gefunden letztlich. Und die Chiefs-Defense, also ja, ich fand in der zweiten Hälfte, phasenweise haben sie mehr Zugriff bekommen. Trotzdem war es kein, in dem Sinne, für den hohen Standard, den wir für Kansas City defensiv haben, fand ich, war es kein gutes Spiel. Weil ich nicht den Eindruck hatte, dass sie einen richtig guten Gameplan hatten gegen Allen, spezifisch gegen das, was er halt am Boden machen kann. Und Allen immer wieder mal dann Räume halt gefunden hat, gerade wenn sie Pressure gebracht haben, wenn sie geblitzt haben. Shakir hat einige Plays nach dem Catch gemacht. Curtis Samuel war ein größerer Faktor, wahrscheinlich auch vor allem, weil Kincaid nicht mit dabei war. Und sie hatten die langen Scoring-Drives, wie gesagt, als sie sie gebraucht haben. Allen ist mehr gelaufen, generell auch in der zweiten Hälfte, das hat der Offense gut getan. Ja, und der Call bei Fourth Down, also natürlich komplett richtig, du hast ja auch schon gesagt, weil wenn sie dann Field Goal kicken, kriegt Mahomes den Ball mit 5 Punkten, wäre es, glaube ich, gewesen, in Rückstand.
Ja. Das heißt, ja, Josh Allen hat es auch genau so gesagt nach dem Spiel. Also
das sollte ein No-Brainer sein eigentlich.
Genau, 5 Punkte hinten mit dem Zitat Game on the Line. Ich sage euch was, die mögen ihre Odds in der Situation.
Ja.
Also mit die meinte er natürlich die Chiefs. Also die mögen diese Situation. Also
wenn die da ein Field Goal gekickt hätten, jeder hätte das gedacht, ja, jetzt gewinnen es die Chiefs halt.
Ja. Ja, alles richtig gemacht. Und ein sehr, sehr wichtiger Sieg, aber leider können wir halt jetzt davon ausgehen, dass wenn sie in den Playoffs aufeinandertreffen, dann wieder die Chiefs gewinnen, weil ich habe es ja am Donnerstag angesprochen. Die Buffalo Bills haben jetzt mit diesem Spiel die 4 letzten Regular Season Games gegen die Chiefs gewonnen und keins der Playoff-Spiele. Und ja, und letztendlich, Mahomes hat auch nach dem Spiel gesagt, ja, anbieten ist ja schön und gut. Ja, hier, der Christoph Kröger kann viel hoffen in seinem komischen Downset Talk Podcast. Das hat er auf jeden Fall gesagt. Aber es interessiert uns eigentlich nicht. Wir versuchen daraus zu lernen und versuchen besser zu werden. Wir wollen am Ende die Nummer 1 Seed haben, so in dem Sinne. Und ja, scheiß auf anbieten. Natürlich werden die ein bisschen enttäuscht sein, aber letztendlich geht's halt nicht darum. Es geht nicht darum, anbieten durch die Regular Season zu kommen. Frag mal die Patriots.
Eben. Und Buffalo hat jetzt, also sie haben jetzt, jetzt ihre Bye. Ja.
Und danach San Francisco.
Dann San Francisco at Rams at Lions. Das sind die drei richtig taffen Spiele, die sie noch haben.
Die Chiefs haben
die Panthers und Raiders als nächstes, genau. Also da können wir nicht allzu viel vielleicht erwarten. Aber die Chiefs haben auch noch die Chargers, die dann richtig, die richtig gut aussehen im Moment. Sie haben Houston noch. Wer weiß, was Houston am Ende der Saison ist. Sie haben Pittsburgh in Pittsburgh an Weihnachten. Also auch das wird ein toughes Spiel werden. Und dann Denver in Woche 18. Wer weiß, was es für die Broncos dann in dem Spiel geht. Also der Schedule für Kansas City ist, jetzt die nächsten beiden Wochen sollten Pflichtsiege sein. Sie haben Cleveland auch noch. Ja, sollte sie auch schaffen können. Aber der Schedule ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja gut, die Chiefs werden jetzt hier trotzdem ja den Nummer 1 Seed und sowas. Ne? Weil so viel vertraue ich denen einfach nicht. Ich habe 1, 2 positive Punkte noch zur Chiefs Offense, die ich zumindest reinwerfen wollte. Vor allem, was mir gefallen hat, war, dass sie zumindest mal gezielt versucht haben, Xavier Worthy einzubinden. Also sie hatten
zumindest am Anfang, ne?
Genau, in der ersten Hälfte vor allem. Also sie hatten den Jet Sweep, ich glaube, das war sogar das erste Play from Scrimmage. Sie hatten einen tieferen Pass, wo er die Füße halt nicht reinkriegt, den Mahomes aber auch nicht ideal platziert. Sie haben schon versucht, ihm auch designte Touches zu geben. Der letzte Pass im ersten Viertel, Third Down, super schnell über die Mitte, dieser super schnelle Release von Mahomes und Worthy dann, der diese Underneath-Bälle eben auch fangen kann und auch Yards nach dem Catch machen kann. Das haben sie, fand ich, früh gut gemacht, weil ich halt dann immer wieder denke, diese Offense braucht Xavier Worthy. Sie braucht die zumindest eben in einer guten Komplementärrolle. Und in den letzten Wochen gab es schon einige Spiele, wo der wie ein Fremdkörper gewirkt hat, offensiv. Deswegen, das fand ich gut in der ersten Hälfte. Ich hatte den Eindruck, dass die gleichen Touches einfach in der zweiten Hälfte an Mecole Hardman gegangen sind. Warum genau, weiß ich nicht. Aber letztlich komme ich dann immer wieder darauf zurück. Und deswegen denke ich mir eben, du musst eine gute Rolle für Worthy finden. Der muss irgendwie ein Faktor sein. Mhm. Weil ich dann immer wieder darauf komme, dass wir eben wieder ein Spiel gesehen haben, wo eine Defense Man-Coverage gegen sie spielen kann und Mahomes pressuren kann. Und das ist eine super, super schwierige Formel für jede Offense. Mahomes hat, ich fand, in Mahomes Spiels hat sich das am meisten wiedergespiegelt, weil er riskant gespielt hat. Also, dass er wirklich versucht hat, dass er viele schwierige Dinge versucht hat, dass er viele Bälle, die er so eigentlich nicht unbedingt versuchen sollte, ich meine, gleich die Interception früh im Spiel war ja, weiß ich nicht, sollte er nicht unbedingt werfen, kriegt da Druck, geht nach vorne aus der Pocket und wird dann halt getroffen, wirft den noch irgendwie, überwirft seinen Receiver und es ist ein Pick. Er hatte später noch mal einen Richtung Hendershot, kurz vor dem Touchdown-Pass auf Gray, schon tief in der Red Zone, auch ein ultra riskanter Ball. Er muss halt ein Stück weit so spielen dieses Jahr. Das ist ja auch kein neues Thema. Und ich fand es in dem Spiel sehr auffällig, weil es von Anfang an so war und sein Spiel das eben reflektiert hat, wie risikobereit er von Anfang an war. Und so war es in der zweiten Hälfte auch. Die kriegen nicht viel Separation. Die kriegen keine Explosives. Die kriegen wenig Hilfe von ihrer Offensive Line. Die haben kein konstantes Run-Game. Und dann ist es halt echt, echt schwierig. Und die Bills auf der anderen Seite haben eben offensiv mehr Antworten. Auch wenn das Base-Run-Game für Buffalo gestern ja auch kein großer Faktor war.
Aber du hast die Steelers angesprochen. Die spielen noch gegen die Chiefs, aber die haben einen großen Schritt in Richtung Division-Sieg sogar gemacht. Die Steelers sind in der Pole-Position der AFC North nach dem knappen Sieg gegen den direkten Konkurrenten, die Baltimore Ravens, 18-16. Die Steelers haben damit mal wieder bewiesen, sie sind einfach das Kryptonit für die Ravens. Ja. Die haben 7 der letzten 8 Spiele gegen Baltimore gewonnen. Und das Schöne ist, diese Spiele sind immer spannend. Die letzten 9 Spiele wurden immer mit 7 oder weniger Punkten entschieden. Und die Steelers haben dieses Spiel gewonnen, mal wieder, ohne einen Touchdown. Zum zweiten Mal diese Saison. Ja. 6 Field Goals hat Chris Boswell gemacht. Und letztendlich wird es denen egal sein. Ein paar mehr Field Goals hätten die Ravens allerdings auch genommen.
Ja, Ravens haben wieder viel in dem Spiel dafür getan, um sich selbst das Leben schwer zu machen, wie so oft in Spielen gegen Pittsburgh. Erster Drive gleich, zweites Play from Scrimmage, der Fumble von Derrick Henry.
Untypischer Fumble.
Untypisch, tolles Play von Herbig, der dann von hinten da noch rankommt, den raushaut. Aber ja, ich glaube, ich habe die Stat nur im Spiel aufgeschnappt. Irgendwie 500 noch was Carries in Folge ohne für Henry. Zweiter Drive, Holding bei Second Down, killt diesen Drive, weil sie dann aus 2019 nicht mehr rauskommen. Dritter und vierter Drive, du hast es gerade angesprochen, 2-mal Field Goal daneben von Justin Tucker, beide machbar.
He 47
washed. Yards, 50 Yards. Ja, dieses Jahr muss man es halt echt sagen. Das kann man leider nicht anders sagen. Dieses Jahr ist es wirklich, wirklich schwach. Sechster Drive, wieder ein Holding, bringt sie in 1. und 20. Da kriegen sie sogar 14 Yards zurück mit dem ersten Play. Kassieren beim nächsten Play, aber die nächste Strafe. Und bei 3. und 11 dann verfehlt Lamar oder trifft Lamar Flowers tief nicht ideal. Das war ein paar Mal so in dem Spiel. Lamar fand ich früh, hat Deontay Johnson einmal eigentlich tief gehabt bei einem Scramble-Drill, war da aber nicht ganz auf der gleichen Wellenlänge. Dann Flowers einmal bei einem Slot-Fade tief nicht getroffen. Sloppy all around. Also es war das schlechteste Spiel von Lamar dieses Jahr, das schlechteste Spiel von der Ravens Offense. Sie hatten Fehler, ja. Sie hatten Strafen drin. Ich fand es aus Steelers Sicht gut, dass sie Porter häufiger mal nach innen gezogen haben, in den Slot. Das macht er ja eigentlich nur sehr selten. In der ersten Hälfte vor allem ist es mir einige Male aufgefallen in dem Spiel. Und das hat gut funktioniert, weil diese Physis, die hat Flowers Probleme gemacht. Dann wurde der Pass Rush für Pittsburgh auch mehr ein Faktor. Also da war offensiv für Baltimore wirklich gar kein Rhythmus drin. Selbst wenn sie dann mal bei einem einzelnen Drive irgendwie so ein gutes Play hatten, irgendwie einen guten Drive-Opener hatten und danach aber verläuft es im Sande. Und obwohl all das passiert ist und die erste Hälfte schon ihrem Ende eigentlich entgegengegangen ist, kriegen sie dann einen guten Drive, oder? Lamar irgendwie ein guter Ball auf Bateman, Henry hat seinen ersten Big-Play-Run und dann nochmal sehr likely an der Sideline und dann Henry kurzer Touchdown. So, das war auf einmal ein Drive und es stand 7-6 Ravens. Und da hatte ich mir schon so aufgeschrieben, okay, ja, sloppy, miese erste Hälfte, aber irgendwie führen, weil halt dann doch der Spielraum für Fehler da war. Und dann geben sie das auch noch aus der Hand. Also sie kriegen den Ball noch mal kurz vor der Pause, wollen eigentlich nur einen kurzen Tight End Screen und Patrick Queen reißt den Ball raus und kriegen einen Fumble, Turnover, Pittsburgh kickt noch ein Field Goal und es steht 9-7 zur Halbzeit. Und das war irgendwie passend für dieses Spiel. Also Fehler bei Baltimore, ein Riesenthema. Pittsburgh hat defensiv die Big Plays gemacht. Und
12 Strafen, ne?
Richtig, Strafen.
Das 12, das ist Wahnsinn.
Und selbst damit sagt man ja immer noch, wenn Baltimore diese beiden Field Goals kriegt, dann ist es schon ein anderes Spiel. Trotzdem, das war ein Spiel, in dem Baltimore nie einen offensiven Rhythmus gefunden hat. In Pittsburgh in der zweiten Hälfte das größte defensive Big Play hatte. Peyton Wilson, ihr Rookie-Linebacker, der, ja, man könnte es nicht anders sagen, Justice Hill den Ball klaut.
Ja.
Und ihn wegnimmt.
Crazy Play.
Die Front war wieder richtig, richtig gut. Sie haben da auch, fand ich gut, sie haben da ein gutes Gefühl dafür gehabt, wie sie Pressure mit normalem Rush mixen, wie sie auch ihre Coverage rotieren. Lamar musste den Ball häufiger auch halten. Sie haben enge Coverage gespielt. Diese Defense wird Pittsburgh in den meisten Spielen kompetitiv halten. Und hier war es genauso der Fall. Wenn Pittsburgh dann offensiv halbwegs verlässlicher gescored hätte, dann wäre das auch schon früher klarer gewesen. Weil so lief es ja dann darauf hinaus, dass Baltimore mit all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, am Ende trotzdem die Chance hatte, das zumindest auszugleichen mit Touchdown und Two-Point-Conversion. Und sie kriegen den Touchdown, aber sie kriegen nicht die Two-Point-Conversion. Fand ich den Call auch komisch. Also das war so ein designter Lamar nach links rauslaufen. Weiß ich nicht, warum du ihm nicht ein echtes Passplay gibst und dann notfalls läuft er los. So haben sie ja schon viele Optionen einfach gekillt. Und wenn dann ein Block nicht sitzt, dann hast du halt einen freien Verteidiger auf ihn drauf. Ja, Pittsburgh defensiv hat es einfach richtig, richtig gut gemacht. Und die Frage, die hier dann halt eher noch dann im Raum steht, ist, können die Steelers in solchen Spielen ein bisschen mehr von ihrer Offense bekommen?
Naja, du, wenn es reicht, fragt am Ende keiner. Ja, aber,
das ist korrekt,
ja. Also, sie haben ja relativ viel bekommen. Also, es gab ja einige Drives. Ich meine, 6 Field Goals kommen ja nicht von ungefähr. Du kommst ja nicht einfach so in diese Situation. Aber dann halt in der Red Zone, da bräuchten sie ein bisschen mehr, um dann halt auch ja, konstant Spiele gewinnen zu können. Aber das tun sie aktuell. Aber ich weiß, was du meinst. Also, es gab ja auch einige der Deep Balls von Russell Wilson diesmal. Und da sieht man schon ein bisschen, dass sich so das statistisch ein bisschen annähert an die Norm.
Einen hat er getroffen.
Auch das wieder ein schöner Catch von Pickens, glaube ich, war es. Ne? Aber ja, dann auch einige dieser 50-50-Bälle nicht angekommen. Und schon nimmst du halt dieser Offense ein ganz wichtiges Element. Und dann kannst du halt in der Red Zone auch eben Probleme bekommen, wenn das dein Way to go ist.
Ja, und weil sie eben auch den Ball nicht konstant laufen konnten in dem Spiel, hatten wir vorher auch drüber gesprochen, Baltimore hat eine gute Run-Defense. Und wenn Pittsburgh dann da nicht den Rhythmus hat, dann ist es schwieriger, weil sie haben nicht dieses konstante Quick-Game, auch wenn Wilson den Ball letztlich sehr, sehr viel, sehr, sehr kurz geworfen hat. Ich habe seine Passing-Chart auf Twitter gepostet. Das ist schon krass. Also ich glaube, es waren 9 Completions hinter der Line of Scrimmage, die er hatte gestern. Das ist schon extrem. Aber sie konnten es eben, Baltimore hat ihnen eigentlich das Spiel vor allem in der ersten Hälfte auf dem Silbertablett serviert. Und sie konnten halt das nicht so nutzen, dass es vielleicht klarer hätte sein können und es hätte eigentlich klarer sein müssen. Sie hatten immer wieder Probleme, Short-Yardage-Situationen, sie konnten negative Plays nicht kompensieren, Red Zone hast du angesprochen. Sie hatten auch offensiv ihre einzelnen Fehler drin. Ein, zwei Mal Play-Calls, die ich nicht so gut fand. Sie haben einen Fourth-Down ausgespielt und das nicht geschafft. Sie hatten auch ein paar Strafen, die kostspielig für sie waren. Aber letztlich halt, ja, Red Zone war das große Thema. Und da bin ich gespannt, was da vielleicht die Takeaways sind. Ob sie sagen, eventuell ist es doch der Weg dann, dass wir Justin Fields da mehr mit reinbringen in der Red Zone. So, wir haben Taysom Hill gestern gesehen, der hat ein sehr, sehr gutes Spiel.
Ja.
Ob du da nicht vielleicht ein Package noch mehr hast, um das Passing-Game in der Red Zone zu entlasten. Weil ich glaube, dass die Idee, dass Wilson dann, wenn das Feld so eng ist, dieser verlässliche, präzise Ballverteiler ist, der dann in der Red Zone die richtigen Antworten findet. Ich fand ihn auch sehr, sehr statisch gestern. Also, wenn er Druck gekriegt hat, war es meistens auch durch das Play. Ja. Ich denke, das ist nicht die Rechnung, die am Ende funktioniert. Das heißt, vielleicht ist das was wir im letzten Saisondrittel noch mehr sehen, dass sie da Justin Fields mehr einbauen. Die Interception von Wilson war halt auch ein Killer. Also, das war ja auch Red Zone. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, jetzt kippt's doch noch mal Richtung Baltimore. Wo er eigentlich, das war eines der wenigen Plays, wo er Pressure entkommt. Dritter und Goal, hebt den noch Richtung Darnell Washington. Wie weiß ich, Washington geht gar nicht so richtig zum Ball, fliegt dann über ihn und Marlon Humphrey fängt den ab. Also in dem Fall hier hat es jetzt keine Rolle gespielt, weil Baltimore's Offense einfach nicht gut war. Aber ich denke, mit Blick darauf, Pittsburgh hat einen toughen Schedule jetzt hinten raus und sie wollen natürlich auch dieses Jahr, das ist ja das große Thema, in den Playoffs dann auch mal was mal wieder reißen. Ich glaube, dafür müssen sie offensiv noch ein bisschen mehr eine Balance finden. Trotzdem, gestern Story des Spiels für mich ist das, was Pittsburghs Defense gemacht hat.
Ja, ich habe es zwar am Anfang so gesagt, die Steelers sind in der Pole Position, aber wie du schon gesagt hast, da sind noch ein paar sehr, sehr entscheidende, sehr, sehr taffe Spiele mit dabei. Wir haben über die Chiefs gesprochen, die Ravens nochmal. Gut, das kriegen sie scheinbar ganz gut gelöst. Die Eagles, die Bengals zweimal.
Ja.
Also nicht der allerschwerste Schedule, aber halt noch ein paar sehr, sehr schwere Duelle mit dabei. Baltimore hat's da deutlich leichter. Ja, wobei deutlich. Aber da sind noch Spiele wie gegen die Giants dabei, die Browns auch nochmal. Wobei, so einfach ist der auch nicht. Chargers, Eagles, Steelers nochmal, Texans.
Das wird noch richtig eng in der Division auf jeden Fall. Es ist ja jetzt auch nur, in Anführungszeichen, also die Ravens stehen jetzt 7-4, Pittsburgh 8-2. Wenn Baltimore wird natürlich das zweite direkte Duell gewinnen müssen. Davon können wir ausgehen, sonst wird's wahrscheinlich nichts. Aber wenn sie das gewinnen, dann reicht ja, dann musst du halt nur ein Spiel noch aufholen. Und dementsprechend, ich glaube, da ist noch vieles möglich. Aber für Pittsburgh ist es natürlich auch ein Riesenschritt, einfach generell Richtung Playoffs. Also selbst wenn wir sagen, die Division ist noch offen und da wird noch was passieren können. Aber gerade eben mit Blick darauf, dass dann die Bengals halt doch wieder verlieren gestern und dieses AFC-Playoff-Picture dahinter sich so im Sande verläuft so ein bisschen, ist es ja für Pittsburgh einfach jetzt mal generell Richtung Playoffs gedacht schon ein großer Schritt.
Schauen wir auf die weiteren Spiele, die es gestern Abend gab. Da gab es zum Beispiel fast ein Upset der Woche. Fast. Mal wieder bin ich knapp daran vorbeigeschlittert. Aber ich habe zumindest eine andere Prediction getroffen beim Spiel Packers gegen die Bears. Die Packers haben die Bears geschlagen, wobei man sagen kann, die Bears haben sich selber geschlagen. Zweite Woche in Folge, dass es in der NFL ein geblocktes Field Goal gegeben hat. Ein Field Goal, das das Spiel entschieden hätte mit auslaufender Uhr. Aber positive Zeichen auf jeden Fall bei den Bears. Und eben der angekündigte Touchdown von Roschon Johnson.
Ja, stark. Ja, aus Bears-Fan ist es ein schwacher Trost wahrscheinlich, weil du jetzt zwei Spiele, du hast ein Spiel verloren mit einem Hail Mary. Und ein Spiel mit einem geblockten Field Goal, das ist natürlich richtig bitter. Und wenn sie die beiden gewinnen, wo jetzt, wenn du diese Spiele irgendwie durch irgendeinen Simulator jagst und tausendmal machen lässt, gewinnen sie wahrscheinlich die meisten davon, dann sind sie halt voll drin im Playoff-Rennen. Und jetzt stattdessen verlierst du halt dieses Spiel, stehst jetzt 4-6, hast Minnesota nächste Woche. Ja, bitter. Trotzdem, ich fand's echt auffällig jetzt nach dem Koordinator-Tausch, dass Caleb Williams viel, viel lockerer gespielt hat. Also mehr improvisiert hat, mehr out of structure, mehr gelaufen ist, die Pocket auch mal schneller verlassen hat. Und das war ja, das war die zwei, drei Wochen davor, also vor allem die beiden Spiele davor, einfach gar nicht da. Und dieses Playmaker-Gen, das Caleb Williams ja ohne Frage hat, das war irgendwie, war komplett weg jetzt für mindestens zwei Spiele. Und da stand er in der Pocket, nichts war offen und da wurde gesackt. Also in der Hinsicht schon einiges Positives dabei. Ich habe auch echt dann doch immer noch größere Fragezeichen, inwieweit ich der Packers Defense vertrauen will für den Rest der Saison. Gerade eben auch dieser Pass Rush, der einfach es nicht schafft, Spiele individuell mal zu dominieren. Ja, und Jordan Love muss halt aufhören, diese Picks zu werfen. Also diese viel zu riskanten Dinger. Der hatte gestern auch wieder, das war typisch Jordan Love eigentlich, der hatte gestern wieder ein paar absolute Big Plays, die er dir gibt. Gegendruck, wo er kreiert, aber halt auch wieder so eine Interception, die er einfach nicht werfen darf.
Und auch wieder ein, zwei Drops.
Ja.
Die Jaguars haben über 50 eingeschenkt bekommen. Die Lions sind weiterhin on fire. 52-6. Wie lange schaut man sich das in Jacksonville noch an?
Ich könnte mir vorstellen, dass bis wir das nächste Mal aufnehmen, diese Entscheidung gefallen ist. Ich fand es sehr, sehr auffällig, wie offensiv Ian Rappaport vor dem Spiel und dann auch im Spiel seine Story da geteilt und noch mal darauf hingewiesen hat, dass in Jacksonville ja vielleicht jetzt die Entlassung kommen könnte. Die sind jetzt in ihrer Bye. Das wäre so der eine zeitliche Aspekt, der vielleicht Sinn ergibt, dann zu sagen, jetzt machen wir den Schritt und entlassen ihn jetzt. Wir alle wissen, dass Doug Peterson nächste Saison nicht mehr der Coach sein wird in Jacksonville. Also so ein bisschen die Frage, wie groß ist dann der Unterschied?
Also, Trap Game für die Lions war das definitiv nicht. Die sind mal wieder sehr stark und sehr zuverlässig aufgetreten. Die Vikings, die haben kurz gewackelt zwischenzeitlich, aber am Ende dann doch relativ souverän und klar gegen die Titans gewonnen mit 23-13.
Will Levis spielt gar nicht so schlecht. Die letzten
das war ja auch, das war der Grund, warum ich so leichte Titans-Hoffnung in diesem Spiel hatte.
Und ich immer noch in Maßen. Ne? Sie haben 13 Punkte gemacht.
Ja. So, er hatte 17 gegen eine sehr, sehr starke Defense, muss man aber dazu sagen.
Aber ja, sie haben einmal vor allem halt den Blitz für einen 98-Jahr-Touchdown geschlagen.
Ja. Man nimmt, was man kriegen kann.
Was man kriegt. Aus Vikings-Sicht bist du jetzt froh, dass du aus diesen beiden Spielen gegen Jacksonville und Tennessee mit zwei Siegen rausgegangen bist.
Ja. Die Raiders waren hingegen chancenlos gegen wieder deutlich stärkere Dolphins. der Playoff-Traum lebt. 34-19.
4-6, ja. 4-6 in der AFC ist durchaus noch im Rennen. Ich meine, wir haben die Bengals jetzt gerade mit.
Die Bengals-Niederlage macht aber mein Dolphins-Take noch realistischer, ja, den ich letzte Woche genannt habe, dass ich die Dolphins auf jeden Fall nicht ausschließen will, aber die Bengals vor ihnen landen. Und ja, ich glaube, ich habe den Bengals aber in meiner Prognose bis zum Saisonende den Sieg gegen die Chargers gegeben. Also
ich ja nicht. Ich hatte in meiner Prognose, in meiner Rechnung, hatte ich ihnen da eine Niederlage gegeben. Mhm. Und sie kamen letztlich trotzdem rein. Mhm. Was aber daran lag, dass ich eben Denver dann doch am Ende noch so einen kleinen, nicht einen Einbruch, aber so, dass sie halt am Ende ein Spiel zu wenig haben letztlich hatte. Ja, sie sahen gestern ganz gut aus.
Das war der Schocker des Spieltags. Nicht unbedingt, dass die Broncos gewonnen haben gegen die Falcons, sondern wie? 38-6.
Ich habe von dem Spiel, ich habe von dem Spiel in der Red Zone ein bisschen was nebenher gesehen. Ich habe andere Spiele einzeln geguckt. Ich habe bisher die erste Hälfte gesehen, sage ich ganz ehrlich, ich habe die zweite Hälfte noch nicht gesehen. Ziemliche No-Show von der Falcons-Defense. Also ohne da jetzt Bo Nix irgendwie die Leistung schlecht reden zu wollen. Der war effizient, der hat den Ball gut verteilt, der hatte wirklich ein paar richtig gute Pässe auch drin. Also die Falcons-Defense ist halt wirklich, boah, also das
find's
ist
lustig,
ja gar
nichts. Find's lustig, dass du dich auf die Falcons-Defense stürzt. Schau mal die zweite Hälfte, dann stürzt du dich vielleicht auch noch auf die andere Seite.
Also ich hatte die Offense in dem Spiel als sehr, sehr schwach prognostiziert. Ich hatte das andere für die Falcons-Offense auch als eine Prediction für das Spiel. Ich glaube einfach, Kirk Cousins kann sich nicht bewegen. Und wenn du dich nicht bewegen kannst gegen diese Defense, die dich permanent von deinem Spot wegbringt als Quarterback, dann ist es richtig, richtig schwer.
Die Rams schlagen die Patriots 28-22. Dann gab es auch eine Taysom Hill Masterclass. Du hast sie angesprochen. Ja. Der beste Footballspieler der Welt hat bewiesen, was er kann. Die Saints gewinnen 35. Die Saints haben gewonnen.
35.
Ich habe mir aufgeschrieben, die Saints haben 35-14 gegen die Saints gewonnen. Das ist natürlich Quatsch. die haben gegen die Browns gewonnen. Das ist korrekt. Natürlich klar. Aber Taysom Hill Masterclass bleibt.
3 Touchdowns, ja.
Ja. Und ja, ich glaube, Karrierebestwerte in diversen anderen Statistiken, sein, inklusive einer fragwürdigen Interception, aber egal. Anthony Richardson Comeback haben wir gesehen und direkten Sieg 28-27 gegen die Jets.
Bestes Saisonspiel von Richardson, keine Frage. Also als Passer, als Runner war es ja gar nicht mal so wahnsinnig viel. Also er ist zwar oft den Ball gelaufen, aber das, genau, er hat halt die Touchdowns am Boden gemacht. Aber als Passer, richtig, also wirklich ein gutes Spiel als Passer insgesamt gehabt. Ja, Jets-Saison, das können wir jetzt, glaube ich, abhaken. 3-8, das ist dann, dass er noch mal ein Spiel hinter, oder so ein halbes Spiel hinter den Bengals, das, ja, das sehe ich nicht mehr.
Und die Seahawks haben überraschend gewonnen gegen die 49ers, 20-17. Ich glaube, die 49ers, da waren wir ja beide relativ optimistisch für die zweite Saisonhälfte. Da müssen wir vielleicht noch mal dann am Donnerstag genauer drüber sprechen.
War ja aber mein Außenseiter-Pick, will ich hier nur mal sagen. Ich bin 3 von 3 über die letzten Wochen, was Außenseiter-Pick
sagen. Stark. Ja, hätte ich nicht mitgerechnet. Hätte ich wirklich, also, da hätte ich dagegen gehalten. Easy. Da, für mich hat so wenig für die Seahawks gesprochen. Dann noch den Center.
Der zurücktritt kurz.
Ja, also kurz stimmt. Ich wollte gerade sagen entlassen, aber stimmt gar nicht. Der einfach mal kurzerhand sagt, nö, ich habe keinen Bock mehr. Also, weiß ich nicht, was er gesagt hat oder wie er das argumentiert hat, aber der halt nicht mehr Football spielt. Da habe ich gedacht, die werden aufgefressen, aber wurden sie nicht, sie haben gewonnen.
Nee, und es hätte ja aber auch passieren können. Also, das war ja lange ein Spiel, in dem die Niners es eben tatsächlich mit der Defense kontrolliert haben. Also, Seattle hatte 6 Punkte in der ersten Hälfte. Tja. Die haben den Ball nicht gut bewegt. Ein Knackpunkt war, dass Bosa verletzt raus musste. Beide Seahawks-Touchdowns kamen, nachdem er raus war. Also, die Touchdown-Drives. Das war definitiv ein Schlüsselmoment in diesem Spiel. Aber, also, ich fand es zum einen positiv, was Seattle dann in der zweiten Hälfte offensiv gemacht hat, als Gino halt auch mal ein bisschen Zeit hatte. Als JSN war ein richtig guter Faktor in dem Spiel. Gino hatte wieder so eine miese Interception aber auch drin, wo er jetzt, muss man leider sagen, fast jede Woche so 1-2 richtige Fehler drin hat. Das war hier auch wieder ein Punkt. Und ich bin jetzt auch nicht, ich gehe jetzt nicht aus diesem Spiel und sage, oh, Seattle aus der Bye Week, jetzt offensiv, da haben sie jetzt wirklich, da haben sie wirklich an den Schrauben gedreht, die notwendig waren. Das war nicht das Spiel, sondern das war ein Spiel, das Gino dann in der zweiten Hälfte in meinen Augen und JSN vor allem an sich gerissen haben. Aber Niners Offense ist halt schon echt, also da müssen wir vielleicht wirklich dann auch noch mal drüber reden, weil das war wieder so ein Spiel, in dem sie, Jawan Jennings war der Einzige, der verlässlich Man-Coverage schlägt. Der hat auch viele kritische Plays gemacht, der hatte ein tolles Spiel gestern. Purdy war, so wie Purdy in meinen Augen den meisten Spielen ist dieses Jahr, der war sehr viel Playmaker, der hat einiges am Boden gemacht, auch früh im Spiel ein paar gute Runs drin gehabt. Aber er war wieder ein paar Mal spät über die Mitte, er war wieder ein paar Mal ungenau über die Mitte. Er hat wieder Plays gehabt, wo du eigentlich sagst, es ist First Down, dein Checkdown ist offen. Da ist, wirft den Ball dahin und dann zögert er, läuft in Druck rein oder versucht dann irgendwie noch was zu kreieren. Also wieder diese Achterbahn auf der einen Seite. Die Offense hat Probleme, offene Receiver zu kreieren. Die Offense hat wenige Receiver, die Man-Coverage schlagen. Vor allem ohne George Kittle natürlich gestern dann. Auf der anderen Seite aber eben auch, Purdy trägt nicht dazu bei, dass die Offense einen konstanten Floor hat im Passspiel, weil er eben selber nicht konstant on time spielt. Und dann das Play für mich, das dazu mal so ein bisschen unterstrichen hat, war dann beim letzten richtigen Niners-Drive, bevor die Seahawks ihren Game-Winning-Drive hatten. Da hat Purdy eigentlich hat er da bei Second Down, Debo, Play-Action, Crosser über die Mitte, haben wir 100 Mal gesehen in dieser Offense. Wenn er den gescheit vor Debo Samuel legt, ist es ein First Down und ich denke, Seattle kriegt den Ball gar nicht mehr. Oder wenn, dann vielleicht mit ein paar Sekunden noch auf der Uhr. Stattdessen wirft er den zu hoch in den Rücken. Auch das haben wir einige Male von ihm schon gesehen dieses Jahr. Und dann bei Third Down, Incompletion und sie punten. Oder kurze Completion und sie punten. Viele Sachen, die im Moment da nicht passen bei San Francisco. Und jetzt spielen sie, ich glaube, sie haben als nächstes Green Bay kommende Woche. Das ist natürlich ein absolutes Monsterspiel. Für beide Teams richtig, richtig wichtig. Und dann Buffalo. Also da müssen wir gucken, was der Gesundheitszustand von Nick Bosa macht.
Lass uns noch ganz kurz aufs Monday Night Game schauen. Ich weiß nicht, wie viel wir drüber sprechen müssen. Alles andere als ein Texans-Sieg wäre hier eine sehr, sehr große Überraschung. Die Cowboys empfangen die Houston Texans. Texans haben zwar zweimal verloren jetzt in Folge, stehen 6-4, aber die Cowboys haben nicht nur viermal in Folge verloren und stehen 3-6, sondern spielen natürlich auch ohne Dak Prescott. Und mit einem angeschlagenen CeeDee Lamb, wenn er denn spielen sollte. Danach sieht es zwar aktuell aus, aber trotzdem vielleicht nicht bei 100%. Und die Texans haben natürlich auch was gut zu machen. Es wird schwierig für die Cowboys, aber es sollte halt eher die Frage sein, wie schwierig wird es für die Texans wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden?
Ja, und offensiv geht es ja eigentlich nur darum, hier keine blöden Fehler zu machen. Also das Spiel unnötig, in Anführungszeichen, aus Texans Sicht eng zu machen und dann die Defense den Rest erledigen zu lassen. Weil ja. Cowboys Defense, klar, die hat immer noch ein paar Playmaker. Micah Parsons ist zurück, war auch gut gegen die Eagles dann direkt. Pass Rush generell war ja ganz gut letzte Woche. Houston mit der umgebauten Offensive Line hatten ein besseres Spiel gegen Detroit, aber das ist immer noch keine Line, der ich jetzt vertrauen würde. Ich will auf der Seite des Balls einfach sehen, dass sie ein vernünftiges Spiel durchgezogen kriegen, den Ball sauber bewegen, keine kritischen Fehler drin haben, keine Turnover drin haben, um eben so ein Spiel nicht spannend zu machen. Also Nico Collins sollte ja diese Woche zurückkommen. Das wäre dann, ja, das wäre natürlich ein riesen Boost. Und da bin ich auch gespannt drauf, zu sehen, wie er diese Offense wieder verändert. Aber die Cowboys Offense, also die hatten 11 First Downs gegen die Eagles. Die hatten 2,6 Yards pro Play in dem Spiel. 5 Turnover letztlich. Cooper Rush gegen Pressure, ziemlich auseinandergefallen. Jetzt die gute Nachricht für ihn, Will Anderson wird nicht spielen, Fatu Kasi wird nicht spielen bei den Texans, das heißt, der Pass Rush ist nicht ganz in Bestbesetzung. Trotzdem denke ich, dass Houston mit der Front genug Probleme machen wird. Und dann fokussierst du dich in Coverage auf CeeDee Lamb, lässt die Front den Rest erledigen. Ich hoffe, dass die Cowboys eher früher als später dann doch noch ein bisschen Trey Lance reinwerfen, weil das ist die einzige Personalie, die mich den Rest der Cowboys-Saison irgendwie interessiert.
Absolut. Ja, ich hab's gesagt, die Texans sind hier großer Favorit. Alles andere als ein Texans-Sieg wäre eine Überraschung. Unmöglich ist es nicht. Wir sprechen immer noch von einem Primetime-Game in der NFL bei den Cowboys zu Hause. Aber die Texans sind 7,5 Punkte favorisiert.
Genau. Nur, dass ihr es mal gehört habt, wenn die das verlieren sollten, die Texans, dann gehen sie auf 6-5. Die Colts stehen seit gestern 5-6.
Ah.
Nur mal so für den Hintergrund.
Kann man hier schon von Druck sprechen?
Wahrscheinlich nicht wirklich, wenn sie haben natürlich auch, Texas hat natürlich auch den direkten Vergleich gegen die Colts gewonnen, aber
du bist auch noch nicht durch mit dieser Division. Man muss immer noch den Schulterblick machen.
Richtig.
In Houston. Und wir machen gar keinen Schulterblick mehr, sondern wir kehren uns raus. Wir kehren uns aus diesem Moon Talk. Wir hören uns dann am Donnerstag natürlich wieder mit unserer Preview auf Woche Nummer 12. Bis dahin, macht's gut, schöne Woche. Und schaut auf der German Charity Bowl Seite vorbei, was den signierten Mini-Helm angeht. Ansonsten bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.